Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Aha, aha. Wenn das mal nicht weltmeisterlich klingt, mir gegenüber hier im Skype-Bild sitzt jemand feiernd im Argentinien-Trikot. Wenn das mal nicht dieser Alex Troikeros ist, ich glaube, der hat mal eben schnell die Nationalität verändert, ist übergelaufen nach Argentinien hier da im Trikot. So eins hast du sogar auch. Wer wohl da auf dem Rücken ist, da kann man ja fast schon gratulieren. Auch dir, hallo.
Hola muchacho, ich drehe mich mal live um, damit du siehst, wer auf dem Rücken ist. Ja, wer soll denn sonst
niemals für möglich gehalten.
Ich sitze hier natürlich im Argentinien-Trikot, freudetrunken. Hab gerade das Lied der WM abgespielt, denn natürlich Argentinien endlich Weltmeister. Das war Muchachos, der Song, der ja die ganze Zeit von den Argentiniern gesungen wurde, von den zahlreichen Abertausenden Argentiniern während der WM. Ja, und mein Trikot übrigens ist von der WM 2006 schon, Herr Kern.
Oh, wow.
Also nicht hier neu übergelaufen, ja, sondern ich bin eigentlich schon immer übergelaufen.
Ja. Damals noch mit dem Zettel von Lehmann war das doch, ne, das Elfmeterschießen, wo dann Argentinien gegen Deutschland raus ist.
War das 2006?
Ja, das war der Lehmann-Zettel gegen Argentinien.
Wahrscheinlich war das 2-6, ja. Lang ist her, nee, aber das ist, genau, mein Argentinien.
WM-Lieder mit Argentinien, da fallen mir als deutsche Kartoffeln nur ein, so gehen die Gauchos, die gehen so. Das war ja dann 2014, hatte dann einen anderen Hintergrund, aber jetzt können sich die Argentinier feiern lassen.
Hat ein bisschen weniger Charme, das Lied, muss man auch sagen, ne?
Und was man hier auf Social Media schon sieht, was da in Buenos Aires losging, dieses eine Video, wo der eine durch die Straße radelt, während der letzte Elfmeter geschossen wird, und dann stürmen alle auf die Straße, als wäre der Weltkrieg beendet. Wow, da merkt man schon, da kann man dann schon nachvollziehen, warum immer bei den Argentinien-Spielen bei der WM so viel mit am meisten los war. Ja, auch bei Marokko, natürlich Mexiko, Brasilien war immer ganz gute Stimmung, aber ich glaube, Stimmungsweltmeister, das waren sie vorher schon, die Argentinier, und jetzt haben sie sich da auch noch nach 1986 da endlich wieder die WM-Krone aufgesetzt. Und ja, wo fängt man somit an, eine Folge? Außer natürlich mit Glückwünschen, falls hier Argentinier, Argentinierinnen zuhören sollten. Summa summarum verdient.
Summa summarum hochverdient, fand ich. Also ist wirklich der absolut für mich verdiente Weltmeister. Denn ich glaube, ich habe es im anderen Podcast Talk und Tipps gesagt, für mich hat sich Frankreich ja so ein bisschen durchgemogelt. Das war ja schon gegen England spitz auf Knopf, da waren sie nicht unbedingt die bessere Mannschaft hinten raus. Das eine Mal natürlich abgezockter, aber da hätten sie auch easy einfach ausscheiden können in einem sehr engen Spiel.
Kane noch verschossen, ja.
Auch gegen Marokko, wo sie ja der klare Favorit waren, waren sie wirklich nicht die bessere Mannschaft. Mit zwei Toren weitergekommen, die beide absoluter Dusel waren, ne? Diese abgefälschten Bälle von den Mbappé-Schüssen, wofür er zwei Assists bekommen hat. Die prallen dann jeweils zu einem Franzosen, und Marokko hat sich auch wieder die Seele aus dem Leib gespielt, und Frankreich war ein bisschen glücklicher. Und deswegen auch im Finale, mal losgelöst vom Ergebnis, 70 Minuten lang hat ja Frankreich nicht stattgefunden, wenn man ehrlich ist. Und auch da der Elfmeter hat ihn ja dann neues Leben eingehaucht, aber das war ja eine unterirdisch schwache Leistung der Franzosen bis dahin. Und Argentinien die ganz klar bessere Mannschaft, vor allem die erste Halbzeit der Argentinier war ja grandios. Und deswegen ja, summa summarum für mich von Anfang bis Ende der ganz, ganz klar verdiente Weltmeister. Wobei Anfang ja ein schönes Wort ist, denn den Anfang haben sie ja versaut, die Argentinier gegen Saudi-Arabien.
Ja, das gehört irgendwie dazu, dass ein Weltmeister den Auftakt verliert. War ja damals auch mit Spanien 2010 0-1 gegen die Schweiz verloren. Ich glaube, es Deutschland hatten die nicht auch nicht irgendwie so einen kleinen holprigen Start. Aber ja, es war die Saudi-Arabien-Niederlage dann doch nicht so tragisch und irgendwie die Negativschlagzeilen doch ein bisschen zu viel gewesen. Sie haben sich ins Turnier gekämpft, und wie wir schon in unserer WM-Vorschau gesagt haben, ich glaube, niemand wird motivierter sein auf diesen Titel als Messi. Und das hat man gemerkt, wie er sich eben auch so ein bisschen untergeordnet hat und eben auch mitgekämpft hat, und das hatte auch Toni Kroos, der hat ja die WM-Spiele teilweise bei Magenta TV kommentiert, von wegen, Messi wird nie ein defensiver Spieler sein oder der da groß mit nach hinten arbeitet, aber er hat gemerkt, nur mit Offensivfußball kommst du nicht weiter, du musst auch mitkämpfen, und er hat sich dem untergeordnet, alles diesem Titel, dieser letzten Chance untergeordnet, und ja, wurde am Ende belohnt dann auch noch mit diesem sensationellen Tor zum 3-2, nicht nur die paar Elfmeter, die er bekommen hat, er hatte ja auch noch diesen einen goldenen Moment am Ende, und deswegen konnte er sich da auf jeden Fall krönen lassen.
Ja, er hat sich gekrönt, er hat Argentinien gekrönt, er hat seine Karriere gekrönt, vergoldet. Full Circle nennt man das, ne? Wenn sich der Kreis schließt und es war wirklich das poetische runde Ende, das seine Karriere verdient. Wirklich, also es wie ein Skript, als wenn die gesamte WM wie ein Skript gewesen wäre von irgendeinem, der einen Hollywood-Film schreibt und da auch allein diese Wolten und diese Wendung im Finale nochmal, ne, dass er den Elfmeter schießt. Der hat ja übrigens ja sowieso, das war ja mit Abstand der beste, für mich mit Abstand der beste Spieler des Turniers, wenn auch Mbappé war natürlich auch absolute Weltklasse, aber wie sehr jedes Spiel beeinflusst hat, Tore, Assists, als wenn er 25 wieder wäre, ne, als wenn er in seiner Prime gewesen wäre. Also er war die prägende Figur dieses Turniers im fortgeschrittenen Alter von 35, dass er dann auch noch, wie gesagt, das Tor im Finale schießt, dann natürlich auch wieder in der Verlängerung das 3-2, wo man dachte, okay, das ist es jetzt, das muss ja so sein, dass es jetzt passt, dass er just dieses Tor schießt, aber nee, dann reicht es wieder nicht, dann gibt es wieder eine Volte und wieder dann eine dramatische Zuspitzung und am Ende in dem Finale. Es hat alles gepasst, es war wirklich ein, für mich, wir werden gleich drüber sprechen, das beste WM-Finale aller Zeiten. Ich glaube, da sind sich sehr, sehr viele Leute einig. Also da war alles drin. Mir fehlen nach wie vor ein bisschen die Worte. Ich habe so viel im Kopf, weil dieses WM-Finale so verrückt war und so hin und her, das überhaupt in Worte zu fassen, fällt mir nach wie vor noch ein bisschen schwer, obwohl ich es fast zweimal geschaut habe. Ich habe es heute nochmal in Ruhe geguckt.
Oh, wow.
Um das alles irgendwie aufzusaugen, was ich gestern vielleicht nicht so mitbekommen habe. Aber ja, es war... Man merkt ich bin immer noch ein bisschen überwältigt, ne?
Ja, ich hatte gestern auch Toni Kroos wieder gelauscht, was der so kommentiert hat, und der war auch irgendwann im Laufe der Verlängerung, stand da, saß auch nur so nach Atem ringend, ich fühle mich, als hätte ich selbst gespielt, weil Herzschlag so hin und her und dann wieder noch eine Wendung und nochmal Mbappé schlägt zurück, allein dass der nochmal in, was waren es, 90 Sekunden irgendwie nochmal den Doppelpack überhaupt dann die sichere Niederlage da doch noch abwendet und dann kommt es in die Verlängerung, also Drama pur, die beiden Hauptprotagonisten natürlich, auch die Maria mit seinem Torjubel schon so ziemlich, nicht nur am Wasser gebaut, da liefen ja auch schon Tränen, also da hat man gemerkt, wie viel Spannung dahinter gesteckt hat, wie viel Emotionen dabei waren. Ja, über bestes Finale aller Zeiten, glaube ich, muss man nicht groß diskutieren, ob das dann auch fürs Turnier gilt, das haben wir natürlich später nochmal. Hola a todos, auch jetzt so nochmal die Begrüßung. Tiki-Taka ist nochmal zurück zu einem bisschen WM-Nachdreher, wollen wir nochmal schauen, was uns da noch so alles einfällt. Es gibt auch ein, zwei Fragen, Feedback, Input vom Fabian, vom Max, danke dafür schon mal. Wollen auch schon mal ein bisschen vorausschauen, denn es geht ja schon bald weiter in Spanien. Erstmal Copa del Rey, dann Ende des Jahres sogar noch ein La-Liga-Spieltag. Und mal schauen, was uns sonst noch so alles einfällt rund um, hier Goat-Frage und so weiter. Aber ich glaube auch die kann man mittlerweile schnell beantworten, denn es war vorher immer zwischen Cristiano und Messi diese eine Sache, es hat dieser eine ganz große Titel mit der Nationalmannschaft hat gefehlt, weil jeder hatte schon mal Copa America oder EM mittlerweile, aber WM eben nicht. Jeder ist unterschiedlich auf seine Art und Weise, der eine mit einfach einem unfassbaren Talent geboren und das zeigt er auch immer noch und hat auch bei der WM gezeigt, der andere hat sich viel mehr vielleicht erarbeitet und mit seinem Ehrgeiz an die Weltspitze, aber dieser WM-Titel, wie er Argentinien schon die letzten Jahre getragen hat und nicht nur zur Copa America, ja, dürfte jetzt diese GOAT-Frage auch geklärt sein. Also ich kann den Hut jetzt auch nur ziehen von dem Lionel Messi. Das war jetzt für viele nicht der WM-Titel, das letzte große Argument, warum er es ist, aber es ist das letzte große Argument, warum er es nicht sein sollte oder warum es, was jetzt der Unterschied ist zu Cristiano. Also da eben Messi, da jetzt die Nummer 1 sich unsterblich gemacht und auch endgültig an dem Maradona und Co. vorbei.
Ja, unsterblich gemacht ist genau das Stichwort, das auch vor allem in Argentinien natürlich gilt. Seit 36 Jahren warten die auf diesen Titel. Das ist, ich finde sogar das Volk, das diesen Fußball am meisten lebt, mit den Brasilianern vielleicht, die ja wirklich, die überstrahlen, also das pure Leben überstrahlt ja diesen Sport so sehr oder anders genommen, der Sport überträgt sich so in den Alltag, ins Leben der Argentinier, die mit Leib und Seele diesem Sport verfallen sind und das ist jetzt für die natürlich auch ein Ausweg aus den schlimmen Zeiten, in denen sie leben. Gibt ja eine unfassbare Rezession, Wirtschaftskrise etc. in Argentinien. Und wie sehr die diesen Sport leben, hast du auch die ganze Zeit in den Szenen gesehen und eben genau dieses besagte Unsterblich im Volke, im Mindset, glaube ich, des ganzen Landes ist Messi spätestens jetzt absolut unsterblich geworden, weil diese Argentinier eben so sehnsüchtig auf diesen dritten WM-Titel warteten und ihn endlich bekommen haben, was da vom ganzen Land Wand abgefallen ist. Das siehst du allein, wenn du in irgendein Gesicht eines Argentiniern guckst. Egal, ob es ein Spieler ist, ob es ein Trainer ist, Verantwortlicher oder eben die Fans. Gibt es ja auf Social Media noch und nöcher Bilder und Videos, wie alle weinen, wie alle erleichtert sind. Wahnsinn. Also diese Ekstase, die Argentinier leben, das zeigt ja auch, wie viel das dem bedeutet. Und genau deswegen, Messi ist jetzt derjenige, der ihn diesen Titel gebracht hat. Und das hat er ja wirklich. Er hat ja bei der WM Historisches geschafft, jetzt nicht mal wegen dem Titel, sondern er hat ja Rekorde gebrochen. Unter anderem der erste Spieler oder der einzige Spieler auch, der in jeder Runde getroffen hat. Er hat in der Vorrunde getroffen, im Achtelfinale, im Viertelfinale, im Halbfinale und im WM-Finale ein Tor geschossen. Das hat kein anderer Spieler jemals geschafft. Allein das WM-Finale, ein Tor im WM-Finale wäre schon historisch, denn Maradona hat beispielsweise in keinem WM-Finale getroffen. Mhm. Also wenn er immer mit Diego verglichen wird, er hat Dinge Diego längst voraus oder jetzt voraus historisch und deswegen, ja, er hat sich und sein Land gekrönt und vor allem sich endgültig unsterblich gemacht und er ist jetzt, glaube ich, wirklich im Fußballhimmel als der Beste aller Zeiten.
26 WM-Spiele, eins mehr als Miro Klose, da auch den Rekord und noch vieles mehr. Ich glaube, zweimal
Kapitän. Matthäus. Klose ist WM-Torschützkönig immer noch mit 16. Genau, der wird von Mbappé übrigens mal überholt werden.
wahrscheinlich.
Was der für Tore schießt mit 23, schon bei zwei WMs. Ich glaube, hat er jetzt 10, 11, 9, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt.
Zu viele.
Aber WM-Rekordspieler ist Messi auch. Ich glaube, er ist sogar der Spieler mit den meisten Minuten, also nicht nur den meisten Spielen, sondern auch den meisten Einsatzminuten. Also wirklich auch absolut historische Bestmarken gesetzt, die man so schnell erstmal nicht einholen würde, außer Mbappé macht jetzt eben verrückte Dinge bei den nächsten WMs. Aber ja. Historisch von vorne bis hinten, was Messi da gelungen ist.
Ja, ich glaube, dadurch können auch viele neutrale Fußballfans mit dem Ausgang dieses WM-Finals so leben, weil Frankreich hat ja immer noch eine Zukunft und da ist ja schon wieder die nächste Generation mit auch einem, was weiß ich, einem Tchouaméni, Camavinga und Co. ist ja schon da, steht ja schon bereit. Also so viel hat sich ja von 2018, Pogba war jetzt nicht mehr dabei, Kanté nicht und Benzema sowieso nicht. Also da, die Mannschaft wird ja trotzdem noch eine Zukunft haben. Ob das bei Argentinien jetzt gilt, ob da Martinez nicht irgendwie so ein One-Hit-Wonder war vielleicht im Mittelfeld, ob die das nochmal so hinkriegen, wie sie auch für Messi gekämpft haben. Also De Paul auch, der war so gesehen sein Kettenhund, aber hat ja auch eine riesige WM gespielt. Ich weiß nicht, ob die nochmal so motiviert werden können, nochmal so alles Messi unterordnen können. Wer war das? Paredes, der vor der WM geäußert hatte, von wegen alles für ihn und dann auch bei dem Moment des letzten Elfmeters zu Messi gerannt ist? Oder
hast du meinen Tweet gesehen?
Dein Tweet,
Mir ist das nämlich, zufällig habe ich diese Aussage gestern gesehen mit dieser Zitatgrafik. Irgendein Medium hat das, ne, auf so eine Zitatgrafik gestellt. Sodass das, wie war das der Satz? Ich würde mich, wenn wir also es war, glaube ich, im Sommer, also vor 6 Monaten vor dem Turnier, wurde schon gefragt, hier über die Weltmeisterschaft und so hat er gesagt, ich würde mich mehr für Messi freuen, wenn wir Weltmeister werden würden, als für mich selbst. Ja. Und dann habe ich gestern ein Bild gesehen von der Sekunde, in dem der letzte Elfmeter verwandelt wurde, wie alle nach vorne rennen, wie man es ja natürlich immer macht. Messi sinkt da nieder in den Knien, kann gar nicht vor Emotionen irgendwo hinrennen, sondern ist nur erleichtert. Ja. Und Paredes ist der Einzige und Erste, der sich sofort umdreht und zu Messi rennt, anstatt nach vorne, wie das der Impuls eines so jeden Fußballers wäre. Also entweder du sinkst da nieder oder eben du rennst nach vorne und Paredes rennt zu Messi. Und deswegen, das, was er vor 6 Monaten gesagt hat, das sieht man in diesem Bild abgebildet, dass das wirklich stimmt. Richtig krass finde ich das.
Ja, sehr aussagekräftig. Das alles eben, das ganze Land hatte er in seinem Rücken gehabt, gespürt, Messi, und eben herausragendes Turnier gespielt. Also da auch da, so sagte Toni Kroos, jedes Spiel war mindestens gut, wenn nicht sogar sehr gut. Zeigen ja auch Statistiken, wo Mbappé auch mal ein paar Spiele hatte, wo er ein bisschen unauffällig war. Und dann macht er vielleicht nur sein Tor. Ansonsten ja unauffällig war da einfach Messi. Der beste Spieler. Fabi hatte uns auch geschrieben, zwecks Argentinien generell und dem WM-Titel. Er schreibt, die Argentinier haben mir mal wieder gezeigt, warum ich diesen Sport so liebe. Sie sehen ihn so, wie er sein sollte, frei von Politik und Kommerz und viel mehr als Möglichkeit, schwierige Situationen, wie zum Beispiel die Wirtschaftskrise, für einige Tage und Wochen auszublenden. Ja, hatte Alex ja schon auch so was gesagt, dass die Argentinier eben viele Probleme haben und da einfach mal trotzdem mal wieder was mega Positives hatten. Politik und Sport trennen ist so ein schwieriges Thema. Thema, weil ich finde, ein Orban muss jetzt nicht durch das Unionstadion geführt werden und bei Rayo muss jetzt auch kein rechtspopulistischer Politiker irgendwie groß eine Bühne bekommen. All das ganz, die ganzen Themen, die es die letzten Wochen und auch schon Monate, Jahre gab, über ob das Korruption in Katar war oder eben die Menschenrechtsverletzungen, ob da jetzt LGBTQ-Community-Mitglieder dort nicht akzeptiert sind und auch andersgläubige Juden und so weiter, das sind keine politischen Themen, das sind mal menschliche Themen und die gehören zum Fußball dazu und muss auch bei jeder zukünftigen WM beachtet werden und da gelten dann natürlich auch Mexiko und Co. besonders hingeschaut 2026 und mal sehen, ob das nicht noch irgendwie Nordkorea mal wird, also da sind diese Themen immer ein ganz besonderes, deswegen ist das von wegen Politik gehört nicht dazu, naja, sehe ich ein bisschen anders, aber wobei, in Argentinien war die ganzen Themen, oder Südamerika generell, auch Brasilien, glaube ich, Mexiko, wo die Euphorie auch groß war, waren diese ganzen Themen, was wir hier in Deutschland oder auch in Skandinavien waren, vielleicht nicht ganz so aktuell. Also ja, schön, dass Argentinien sich jetzt feiern kann und da sei dann auch über ein paar Schmähgesänge nach dem Finale weggesehen. Ich glaube, Mbappé ist nicht ganz so gut weggekommen bei ein paar Gesängen und auch dieses eine Putos Periodistas, wo sie einfach durch die Mixzone gehüpft sind. Na gut, das sei ihnen dann mal vergönnt. Also von wegen scheiß Sportreporter. Im Moment des Erfolgs, aber es gibt viele andere Themen, wo vielleicht, ja, Argentinien ist Weltmeister der Herzen, aber wo man trotzdem auch hier und da sagen könnte, es hätte auch anders laufen können, Messi hätte auch im Moment der Pokalübergabe doch noch die One-Love-Binde auspacken können. Natürlich ist das nur Träumerei.
Das ist nur Träumerei, so ist er leider ja. Wirklich nicht. Übrigens, dieser Song, Putas Periodistas, hat einen Hintergrund, dass sie ja für ihre, ich glaube, 3 WM-Finals, Endspiele, die sie verloren hatten, Copa und WM-Finale, ja immer niedergemacht wurden in den Jahren vor dem Copa-Triumph jetzt in Brasilien und quasi so eine Wagenburg-Mentalität aufgebaut haben und unter anderem ihre Unzufriedenheit ob dieser sehr harschen Berichterstattung in diesem Songtext oder in diesem Lied kundgetan haben. Also quasi, ne, die Mannschaft fand sich sehr ungerecht behandelt vor der argentinischen Journalie von den Berichterstattern, von den Journalisten. Und diese Gesänge sind ja gang und gäbe in Argentinien. Auch die Mannschaft singt ja immer wieder diese Fangesänge und da kommt diese Line eben vor. Und dass sie das gestern just in der Mixzone gesungen haben, ich glaube, ich nicht ganz Zufall, aber ja, ist halt auch Folklore, die auch in der argentinischen Fußballkultur einfach dazugehört. Also, sie singen seit Jahren ja schon immer diese Lieder. Und von daher passt das irgendwie dann doch ganz gut. Und es ist einfach, sie leben diesen Sport einfach anders. Und vor allem die Weltmeisterschaften, die Südamerikaner sowieso. Aber gerade die Argentinier sind dann nochmal besonders speziell. Und das gehört bei denen da einfach dazu.
Ja, hat man gesehen, die Stimmungsweltmeister. Ich fahre mal mit einer weiteren Frage fort von Max. Der hat uns geschrieben, die wievielte WM war es für euch? Da wir 3 ja ähnlich alt sind, denke ich, also erst 33 war es, meine 7. WM. Und mit Abstand das krasseste Finale ever. Erging es euch gestern ebenso? Also bei mir war es so die 6., die ich aktiv verfolgt habe. 98 war ich noch nicht so, aber 2002, da war ich noch am Steinhuder Meer irgendwo und da gab es auch schon Public Viewing und weiß ich auch noch. Und danach natürlich jede WM noch mehr reingefressen. Bei mir ist schon auch immer noch, also wenn es jetzt rein um WMs, die Turniere selbst geht, natürlich sind 2014, 2006 absolut legendär. 2018, das Finale hatte auch schon 6 Tore da mit dem 4:2-Sieg, aber diese Wendung, dieses Hin und Her, wie dann auch die beiden Starspieler, die vorab auf allen Covern sind, auch noch die entscheidenden Momente haben und die Tore machen, ja, war das schon das krasseste WM-Finale, was man sich auch so hätte vorstellen können. Da stimme ich schon absolut zu und du wahrscheinlich auch.
Also meine erste Erinnerung ist tatsächlich schon von der WM 94. Da habe ich
94
schon
sogar, boah.
Ja, 94. Alter, das sind meine ersten Fußballerinnerungen. Kann jetzt nicht behaupten, dass ich damals jedes Spiel gesehen hätte, weiß ich jetzt nicht mehr, aber die ersten Fußballerinnerungen, die habe ich eben an diese WM, also auch generell Fußball, davor ist alles blank bei mir, aber WM 94 sind so die ersten Lichtstrahlen im Fußball, die ich so habe, deswegen ein paar WMs wahrscheinlich mehr, sportlich kann ich mich aber nicht mehr wirklich an die WM erinnern, außer natürlich hier Bulgarien hat Deutschland rausgeschmissen mit 2 Toren, unter anderem von Jordan Lechkov und dass Baggio den Elfmeter in den Himmel gedroschen hat im Finale Italien-Brasilien, das weiß ich natürlich noch, aber so Hagi für Rumänien, ein Traumtor, bin ja in Rumänien geboren, solche Auszüge weiß ich noch, aber ich kann dir nicht mehr den Weg der Mannschaft A oder B so zurückerzählen, aber wie gesagt, erste Erinnerung, viel viel prägender war dann zum Beispiel die EM 96 bei mir im Kopf, ja, weil Deutschland das Ding ja gewonnen hat. Und klar, am allerprägendsten dann WM 98. Aber wenn ich so jetzt Revue passieren lasse, also vor allem 98, 2002, war eine ganz komische WM, fand ich, mit Südkorea da ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen, die Spiele wurden verschoben, aber ich glaube, sie wurden verschoben mit Südkorea im Halbfinale. Und Deutschland hat sich da irgendwie durchgemogelt und war aber richtig schwach in dem Turnier. Ja, ja. Also ein komisches Turnier, fand ich, 2002. Ja. 2006, klar, das Sommermärchen war, fand ich, sportlich bis jetzt das Beste. Mhm. Also auch fußballerisch, sportlich, die Besonderheiten, die es da so gab, ne, Uruguay, die Story des Turniers, und dann der berühmte
Zidane-Kopfstoß,
genau, legendäre, also ja, es müssen ja auch immer, also die Fußballspiele sollen natürlich gut sein, sollen dramatisch sein und natürlich müssen einfach legendäre Dinge passieren, also Szenen und so, und das hatte die WM 2006, fand ich, mehr als beispielsweise die 10er, die 14er und die 18er. Ja. So einfach allgemein irgendwie, man kann es ja nicht so richtig greifen, aber so gefühlt. Mhm. Aber ganz ehrlich, jetzt die 22er war für mich die beste, mit allem drum und dran, weil die Vorrunde zum Beispiel schon dramatischer und verrückter war als alle Vorrunden, an die ich mich erinnern kann. Mhm. Mit diesen ganzen Elfmeterschießen, klar, Elfmeterschießen gibt es immer wieder, aber trotzdem, das Viertelfinale jetzt Holland, Argentinien war ja auch schon legendär mit diesem Comeback, mit diesem Elfmeter-Trick in der, 101. Minute, Weghorst Doppelpack, wie sie sich angefeindet haben, ne, die ganzen Rudelbildungen, das war ein absolut legendäres Spiel, dann, dass die Brasilianer plötzlich im Elfmeterschießen raus sind. Mhm. So viele Sachen passiert, dass ich wirklich sage, ich in meiner Lebenszeit von den WMs war, glaube ich, die 2022er jetzt, Klammer auf, leider, Klammer zu, die beste. Oder?
Ja, ich sag bei sowas immer, das hatten wir ja schon auch in einer der letzten Folgen, wo es auch schon um die WM ging, wo wir so ein erstes Zwischenfazit gezogen haben, wo ich eher gesagt habe, für mich gibt es eher überwiegend eher die Enttäuschung als die Überraschung. Klar, wenn eine große Mannschaft enttäuscht, dann gibt es eher auch eine Mannschaft, die überrascht, ob das jetzt Marokko war oder wer auch immer. Und was weiß ich, 2002 waren auch viele Favoriten, die schon früh raus sind, wie irgendwie Italien, Portugal, was auch immer. Also das hast du schon immer. Wir reden jetzt natürlich erstmal nur über das Sportliche und was die Teams da so auf den Plätzen trotzdem noch geleistet haben, trotz der ganzen Bedingungen, politische Themen hier und vielleicht auch klimatisch schwierige Bedingungen, war das schon auch ganz weit oben. Ich tue mich aber schwer, da wirklich zu sagen, sportlich das Beste, weil es trotzdem oft auch so war, dass die Mannschaften, wir haben ja oft zu risikoarm gespielt haben, doch eher noch irgendwie Spielstand halten, als irgendwie voll aufs nächste gehen. Ja, es gab ein paar Spiele mit vielen Toren bei Spanien, das eine, aber das sind dann eben doch eher nur die Ausnahmen gewesen. Also tue ich mich noch schwer, da zu sagen, dass das die beste WM aller Zeiten war. Das Finale, klar, jeder hat kaum noch Puls gehabt oder eben zu viel Puls in diesen 120 Minuten, aber dass irgendwie große Teams enttäuschen und ausscheiden, hast du immer. Dass es Überraschungen gibt auch, ob das Südkorea 2002 war oder jetzt eben Marokko. Sensationell auch mit den Stimmungen auf den Rängen immer und wie dann die Spieler immer noch mit ihren Muttis nach den Spielen gefeiert haben. Aber sportlich beste WM aller Zeiten, weiß nicht, würde ich trotzdem, glaube ich, immer noch auf 2006 eher gehen, weil für mich immer noch da diese Zidane-Performances auch gegen Brasilien im Halbfinale damals in Erinnerung sind. Oder es hat natürlich auch jeder ganz andere Erfahrung damals, als in Dortmund irgendwie Odonko und Neville eingewechselt werden. Jeder denkt sich, ja, was soll denn jetzt passieren? Und dann passiert das. Ja. Das ist für mich, glaube ich, immer noch so. Aber es ist eher eine emotionale Sache.
Ja, ja. Wobei hier, apropos Dortmund, war doch auch Deutschland, Italien war auch Dortmund, ne? Das war ja auch ein absoluter WM-Schock damals, der sich ja auch in jedes Hirn brennt, nicht nur der Italiener und der Deutschen. Von daher vielleicht, ja klar, im Endeffekt Recency Bias, ne, gibt es ja immer, also dass du unter dem Eindruck dessen stehst, was jüngst soeben passiert ist und dann das überstrahlt natürlich andere Sachen, die in der Vergangenheit liegen, gehört ja wahrscheinlich auch dazu. Also ja, wenn ich so drüber nachdenke, 2006 war schon auch speziell, auch 2010 gab es ja unfassbare Dinge hier. Dieses verrückte, was war es, 4-2 Deutschland-England, wo Lampard doch den Ball reingeschossen hat. Ich glaube, das wäre der Ausgleich gewesen. Der ist irgendwie 2 Meter hinter der Linie und das Tor zählt nicht. Das ist ja auch eine absolut war legendäre deutlich, Szene, ne? Die ja auch in jedes WM-Jahrbuch gehört oder Historienbuch gehört. Also es gibt, das stimmt schon, es hat schon jede WM immer Historisches. Ja. Oder hier Luis Suarez, Handballparade gegen Ghana, ne? War ja auch absolut legendär. Also ja, je mehr ich drüber nachdenke, jede WM oder sehr viele WMs waren sehr, sehr speziell.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, das stimmt schon, aber ich fand trotzdem irgendwie die 18er, wahrscheinlich weil mich die 18er so enttäuscht hat, so all around,
ja.
Fand ich die jetzt so besonders, die 22er, wenn ich drüber nachdenke. Also 18 hat mich irgendwie kälter gelassen, so emotional.
Zumindest nicht viel hängen geblieben, außer natürlich, dass Kroatien als Überraschung weit und so, aber.
Genau, ja, in Deutschland natürlich Vorrunden aus, aber gut, jetzt sind wir dran gewöhnt, weil es ist ja wieder passiert. also so besonders ist es jetzt ja gar nicht mehr im Nachhinein. Nee, aber irgendwie 18er, weiß ich nicht, ich fand die 18er fand ich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen lahm, aber nicht ganz so besonders. Aber ja, man
da
steht
war schon Frankreich oft minimalistisch und also der spätere Weltmeister oft auch
genau, mit genau, wenig Toren.
Richtig. Immer noch richtig, Handbremse richtig, ein bisschen.
Ja. Richtig, ja, wahrscheinlich. Ich glaube daran, ja. Also ich für mich nochmal, diese WM war leider was Besonderes.
Ja, also Max hatte nochmal was geschrieben Richtung Alex. Du warst sicher für Messi und Co. Was eine Frage. Ich auch, da ich es ihm vom Herzen gegönnt habe und richtig bei den Toren für Argentinien ausgerastet bin. Dass meine Rochi Blancos, De Paul, Molina und Angelito ebenso Weltmeister wurden, war in dem Fall ein netter Nebeneffekt. So wichtig war es mir für Messi. Ich gönne es der ganzen Nation so, weil es dieser schier unendliche Weg des Leidens seit 1986 endlich ein Ende gefunden hat. Alleine wie die Maria bei seinem Tor schon geheult hat, zeigt die Bedeutung, hat sogar mich mit leichten Tränen abgeholt. Ja, danke, Max. Und dass Alex da auch im Messi-Trikot vielleicht, hast du schon gestern auch schon angehabt, oder?
Ich habe es tatsächlich nicht angezogen, aus Aberglaube. Es steht, empfehle ich übrigens jeden, in der Süddeutschen Zeitung gibt es einen sehr schönen Artikel vom geschätzten Kollegen Javier Cáceres und da kommt just dieses Thema vor, dass die Argentinier sehr, sehr abergläubisch sind. Jetzt bin ich kein Argentinier, aber irgendwie kann ich mich davon nicht freimachen, auch abergläubisch zu sein. Ich habe die ganze WM über das Argentinien-Trikot nicht getragen. Und sie sind bis ins Finale gekommen. Und dann dachte ich mir, ich kann es jetzt nicht im Finale anziehen, wenn ich es bisher noch nicht angezogen habe. Und es war ja bisher erfolgreich, das Turnier. Wenn ich es jetzt anziehe und die verlieren das Ding, dann mache ich mir Vorwürfe. Deswegen, ich hatte es dabei in der Hand. Ich habe es auf den Tisch gelegt, aber angezogen habe ich es nicht. Und es hat ja Glück gebracht. Sie haben das Ding ja gewonnen. Von daher alles richtig gemacht mit meinem Aberglauben. Genau dieser Aberglaube wird, wie gesagt, auch in dem SZ-Artikel auch thematisiert, dass das in Argentinien völlig verrückt ist. Dass Leute, da war ja Sommer, stand unter anderem in dem Artikel. Und die Leute, die abergläubisch sind, gab es manche. Das hat sogar nicht Cáceres geschrieben, sondern jemand aus Argentinien, aus Buenos Aires, ein Korrespondent. Und er hat geschrieben, teilweise waren die Leute so abergläubisch, dass sie im Hochsommer Wollmützen getragen haben, weil die Glück bringen. Und dann musste irgendjemand bei jedem Spiel diese Wollmütze tragen. So verrückt sind die Argentinier. Und deswegen habe ich mein Trikot jetzt an, weil jetzt ist es vollbracht, aber bisher noch nicht angezogen gehabt aus reinem Aberglauben. Ja.
Stark, okay. Was hätten wir noch so generell zur WM? Das Thema Top 11. Könnte man ja noch zusammenstellen. Da bin ich gespannt, was wir da. Es gibt bestimmt garantiert einige Gemeinsamkeiten, aber vielleicht haben wir auch ein paar Unterschiede. Ich glaube, offiziell ist da noch gar keine raus. Die FIFA hat ja so nach den Turnieren nur von wegen Messi bester Spieler, zweitbester war Mbappé, drittbester war Modric, bester junger Spieler war Enzo Fernandes. Vermutlich auch, weil Bellingham einfach nicht so weit gekommen ist. Wie fangen wir an bei der Top 11? Du hast, glaube ich, auch 4-3-3 gewählt oder hast du mittlerweile 3-5-2?
Also erstmal kurz, ich finde die Awards, die vergeben haben, so auch richtig. Enzo fand ich auch klasse. Diego Martinez für mich der beste Torwart. Von daher Messi bester Spieler zweifellos. Und klar, Mbappé Torschützenkönig. Da gibt es ja keine zwei Meinungen, weil das ist ja statistikbasiert. Von daher gehe ich da schon mal mit. Und genau, ich habe bei meiner Top 11 tatsächlich Dreierkette. Also ich spiele 3-4-3 bei meiner WM Top 11, weil mir fehlt es an einem adäquaten Rechtsverteidiger. Den du, ja, weiß ich schon, wusste ich ja. Dass du da eine klare Nummer 1 hast auf rechts, aber ich fand den du höchstwahrscheinlich wählen wirst, nicht so überzeugend, oder für mich gab es nicht diesen einen Rechtsverteidiger, der mich voll überzeugt hatte. Deswegen habe ich auf Dreierkette umgestellt.
Okay.
Ja, ich spiele 3-4-3 Diamond sozusagen. Mhm. Und im Tor, ich habe es ja eh schon vorweggenommen, für mich Thibaut Martinez der beste Torhüter diesem Turnier mit absoluten Weltklasse-Saves und zwar alles Entscheidenden. Und nein, ich meine nicht mal die Elfmeter-Saves, die natürlich auch genannt werden müssen, aber diese Parade in der 120. gegen Kolo Muani. Alter.
Wie Casillas gegen Robben, ey.
Ja.
Boah, der muss nie mehr für irgendein Bier bezahlen. Der wird überall eingeladen jetzt,
glaube ich. Ja, völlig zu Recht auch. Ich musste auch direkt an Casillas Robben denken, während des Spiels schon. Und auch hier wieder war ich so abergläubisch, dass ich es meinen Freunden, also wir haben es zu 4 oder 5 geguckt beim Kumpel, ich konnte es nicht aussprechen, weil ich mir dachte, wenn ich das jetzt ausspreche live, weil ich an die Szene denken musste, Robben Casillas, dann geht es vielleicht schief, wenn sie es nicht gewinnen. Also habe ich es für mich behalten, bis nach dem Finale haben wir gesagt, ich habe just als er dieses Ding gehalten hat, habe ich an Robben Casillas gedacht und dann ist das Schicksal, dann muss Argentinien das Ding nicht gewinnen, wenn der diese Parade macht. Das ist die WM-Parade, die beste WM-Parade in der Geschichte der Weltmeisterschaften für mich. Weil Casillas war eher so ein bisschen angeschossen worden. Falls du dich erinnerst, gesagt, also der konnte fast nichts dafür. Ich will das jetzt nicht schmälern, aber das war eher ein schwacher Abschluss von Robben. Das hier ist eine absolute Weltklasse-Parade, wie du es besser nicht machen kannst. Dazu. Mhm. Der will ja genau das, der deckt mit allem, was er hat, mit allen 15 Armen und 17 Beinen, die er hat, deckt er so viel von diesem 7-Meter-Tor ab, wie es geht.
Ja.
Und das ist die beste Parade in der Geschichte der WM. Deswegen Thibaut Martinez. Okay. Ja, für mich halt so, spreche hier mit leichtem argentinischem Herz, aber...
Hatte Oli Kahn auch ein paar 2002.
Aber hat er auch ein paar, sehr gute, ja. Aber ich erinnere mich nicht mehr ganz so an die eine herausragende im WM-Finale.
Just da
hat er ja leider keins, ne? Muss man ja auch sagen. Ja. Also, der war ja bis zum WM-Finale mit Abstand der Beste und dann leider hat es nicht mehr ganz so geklappt. Also Thibaut Martinez natürlich auch der Elfmeter-Parade, wie viel? 2 Stück im Viertelfinale eigentlich schon. Jetzt auch diese Monsterparade und natürlich wieder einen Elfmeter im WM-Finale. Deswegen sorry an Dominik Livakovic, meine Nummer 2 und sorry an Bono, meine Nummer 3, aber Thibaut Martinez, bester WM-Torhüter.
Ganz klar, habe ich auch, ja. Ja, ich habe Viererkette dann davor, weil ich eben denke, irgendwo muss man Marokko erwähnen. Ich habe im Endeffekt sogar 2 Spieler von Marokko drin, weil ich einfach Hakimi so als Antreiber stark finde, dass er auch mittlerweile eben defensiv sich verbessert hat. So oft sehe ich ihn ja nicht mehr mittlerweile. Hakimi gehört für mich dahin und deswegen habe ich einen Rechtsverteidiger gewählt. Gehe dann auch direkt weiter in der Innenverteidigung. Ich glaube, den hast du auch, Guardiol. Auch einer, den man vielleicht vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ich hatte ihn ja jetzt schon 2-mal gesehen mit Real und auch da bei der WM groß aufgespielt. Natürlich auch sehr auffällig mit der Maske und einfach der Chef da hinten. Also in jungen Jahren ganz groß. Aber den hast du bestimmt auch, oder?
Ich habe Guardiol auch. Nur in einem Spiel war er nicht ganz so groß. Just gegen Argentinien. Da wurde ein bisschen von Messi vorgeführt. Da war der... Der Dios mit der
bisschen langsam auf einmal.
Genau, war halt ein Ticken besser, aber ansonsten ein grandioses Turnier bei Spiel um Platz 3 ja auch dann das Tor erzielt, also seine WM-Leistung auch gekrönt durch ein Tor. Ja. Deswegen genau, ich habe Guardiol. Linksverteidiger, du hast deinen noch nicht genannt, aber da haben wir den gleichen, Theo Hernandez.
Ja, Theo.
Der beste Linksverteidiger auch.
Der auch erstmal keinen Stammplatz hat und dann reinkommt und dann so groß
aufspielt. Weil sein Bruder sich leider am Kreuzband verletzt hatte, kam er dann rein, aber Linksverteidiger. Von daher, den haben wir auch beide. Übrigens, beide Außenverteidiger, ehemalige Madridistas,
Madrilen. 17, 18 waren sie beide bei uns.
Die beide jeweils, und das sage ich schon seit Jahren, völlig zu unnötig und überstürzt verkauft wurden von Real Madrid. Ist jetzt eine andere Story, aber wenn man jetzt drauf guckt auf die WM, wie stark die beiden sind, oder generell seit Jahren jetzt, der eine bei Milan, der andere mittlerweile bei PSG, wie stark die spielen, muss man einfach sagen, Real Madrid hat da einfach Fehler gemacht, die zu verkaufen, also völlig fahrlässig, aber andere Story.
Andere Story, ja. Der eine musste zu Kohle fahren, der andere war im Kopf vielleicht nicht ganz, aber wer weiß, Hakimi, glaube ich, wird eines Tages zurückkommen, egal. Ja, weil bei mir ist es eben Viererkette und ich habe dann noch Upamecano dazu genommen, aber auch nur, weil jetzt bei Argentinien, jetzt keiner so mir in Erinnerung geblieben ist, also ein Otamendi gehört da jetzt vielleicht weniger rein als ein Upamecano, aber bin ich gespannt, ob du da Gegenargumente hast oder wen du jetzt noch.
Ja, ich, bei meiner zweiten Innenverteidigerposition, oder zwei von drei in meiner Dreierkette. Ich habe Theo eben als linker Innenverteidiger. Mein Gott, da trägt sich ein bisschen, aber geht schon. Bin ich mir auch nicht sicher. Ich finde, es gab viele, die man da wählen kann. Und da gibt es für mich so nicht die obvious choice, dass ich sage, den muss jeder andere auch nehmen. Ist ja sowieso sehr subjektiv. Also ich finde, du kannst Cuti Romero nehmen von Argentinien, die auch ja eine tolle Abwehr hatten, die Argentinier an sich. Otamendi könnte man wählen, aber der hat im WM-Finale gepatzt bei dem Elfmeter. Deswegen habe ich mich gegen ihn entschieden. Du könntest easy von Marokko jemanden nehmen, nur die waren, ja, weiß ich nicht.
Von Marokko kommt noch jemand.
Saiz könntest du zum Beispiel nehmen, der marokkanische, war glaube ich sogar der Kapitän, wenn ich mich nicht täusche, den kann man auch easy nehmen, habe ich gar kein Problem mit. Ich habe mich im Endeffekt für Thiago Silva tatsächlich entschieden. Auch wenn die Brasilianer früh ausgeschieden, also für ihre Verhältnisse früh, im Viertelfinale, aber sie waren ja bombenstark in der ganzen WM und auch vor allem in der Abwehr. Und ich wollte quasi, weil er mein einziger Brasilianer ist, auch repräsentativ Thiago Silva nehmen für die eigentlich, wie ich fand, sehr, sehr starke WM der Brasilianer, die halt einfach nur einmal gepennt haben gegen Kroatien. Ein einziges Mal im gesamten Turnier, nicht ganz so gut verteidigt in der 116. Minute. Mit dem einzigen Schuss Kroatien aufs Tor, der dann auch noch abgefälscht wurde, sind sie dann ja quasi ausgeschieden, weil es im Elfmeterschießen nicht reichte. Aber ich wollte quasi stellvertretend für die eigentlich sehr, sehr starke WM der Brasilianer zumindest einen drin haben. Und deswegen habe ich mich für Thiago Silva entschieden, denn vorne hat sich ganz gereicht für Richarlison, Neymar und Co. Da habe ich nämlich andere. Also Thiago Silva, Guardiol, Hernandez, meine Abwehrkette.
Ist ein guter Call mit Thiago Silva, zumal ja auch Brasilien viel defensiver aufgestellt war. Die hatten ja so 5-6 Spieler immer in der Startelf mit irgendwie Militao, Danilo außen, was jetzt auch nicht mehr Marcelo, Dani Alves sind, Marquinhos, Silva und eben Casemiro, die eher defensiv erstmal denken. Also deswegen waren die für mich weiter der WM-Kandidat. Aber gut, die haben, wie du sagst, einmal wollten sie aufs nächste Tor gehen und dann fangen sie sich den Konter und dann ging es bergab. Ja, also bei mir Hakimi, Guardiol, Upamecano, Theo und im Mittelfeld, ja, gehört natürlich der drittbeste Spieler des Turniers rein, weil alles ging weiter über Modric. Er ist mit 37 Jahren immer noch lange nicht am Ende und wird auch weitermachen. Ich glaube auch, dass man den noch in Deutschland sehen wird 2024, wenn er natürlich fit und gesund bleibt. Also für mich gehört ein Luka Modric mit rein und auch noch Amrabat, was der gekämpft und geackert hat und sich überall reingeschmissen hat von Marokko.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußball-Podcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Sensationell, den ich vorher jetzt auch noch nicht so auf dem Zettel hatte. Also da ist für mich Amrabat auch eine große Überraschung. Modric ist da ein bisschen obvious natürlich, aber ich glaube, du hast ihn nicht, oder?
Ich habe mich gegen Modric entschieden. Und zwar nicht anti-Real Madrid-Bias, nee, geht gar nicht. Ich fand die Kroaten im ganzen Turnier nicht überzeugend. Klingt natürlich komisch, die wurden jetzt Dritter, wieder eine grandiose WM gespielt. Ne? Vor 4 Jahren wurden sie Zweiter, Vize-Weltmeister, jetzt Dritter. Da muss man ja jeden Hut vorziehen bei einem Land, was 2,5 Millionen Einwohner, weiß ich gar nicht, plus minus. Das ist fantastisch, aber sportlich hatten sie mich nicht überzeugt bei der WM. Ich finde, gegen Brasilien haben sie sich durchgemogelt, hätten eigentlich ausscheiden müssen, fand ich. Ja. Da waren sie nicht gut genug. Das muss einfach schon nach 90 Minuten zu Ende sein. Also da haben wir sehr viel Glück und einem Top-Torwart weitergekommen. Gegen Japan, 0-0, 1-1, da kannst du auch ausscheiden. Bist du auch, also sportlich auch nicht, fußballerisch nicht überzeugend. Da hatten sie auch im Elfmeterschießen Glück. Sprich, die haben sich da zweimal einfach durchgemogelt. Deswegen habe ich keinen außer Guardiol keinen anderen Kroaten und Guardiol, wie gesagt, für mich der eine Topmann der Kroaten. Ansonsten hat es für Modric nicht ganz gereicht, aber die Konkurrenz war auch riesig, gehört auch dazu. Also ich bin ja sowieso riesiger Modric-Fan, das weißt du ja sowieso, ich lobe den immer. Für den ich auch damals verdienter Weltmeister nicht Weltmeister,
Weltfußballer.
Weltfußballer gewonnen, ja. Genau. Also eine fantastische Karriere. Der hätte gerne mal Rot-Blau tragen können oder Blau-Rot. Da hätte ich nichts dagegen gehabt. Aber in meine WM-Mannschaft hat's, oder für meine WM-Mannschaft hat's nicht ganz gereicht. Da habe ich andere. Aber Amrabat, ja, habe ich übrigens auch Amrabat auf der 6. Genau, den habe ich auch. Und dann spiele ich mit 3 Achtern oder 2 Sechsern und 2 Achtern. Der eine 6er Achter ist Antoine Griezmann bei mir.
Ja, passt doch. Hat er ja gespielt auch.
Hat er ja gespielt. Also ist ja unfassbar, was der am eigenen 16er da abgegrätscht hat und gefightet hat. Und allein für diesen Einsatz habe ich ihn ins zentrale Mittelfeld meiner Mannschaft gesetzt. Mhm. Also wirklich, du hast es vorher gesagt, wunderschön. Er hat sich neu erfunden. Mhm. Ihm fehlten, also ich habe auch ein bisschen mit mir gehadert, ob ich ihn reinnehme, weil nominell auf der 10 und er hat kein einziges Tor geschossen. Also das ist ein bisschen enttäuschend. Ja. Aber ich meine 4 oder 5 Vorlagen.
Ja, ja.
Und also aber einfach
gute Standards auch. Ja.
Auch wie aufopferungsvoll er als Zehner, als eigentlich Offensivstar, als 120 Millionen Mann früher gekämpft hat und sich da voll in den Dienst der Mannschaft stellt. Das fand ich Wahnsinn. Mhm. Und deswegen habe ich ihn hier in mein zentrales Mittelfeld. Flankiert wird er von Jude Bellingham. Bin großer Fan. Ja. Klar, kann man wieder argumentieren, die Engländer sind nie ganz so weit gekommen, wie sie wollten. Mhm. Auch fair enough, kann man wirklich auch andere wählen, aber ich bin auch großer Bellingham-Fan, finde, hat auch Tore geschossen, Vorlagen gegeben, ein Leader mit was 19 Jahren in dieser Mannschaft. Bellingham habe ich noch und WM-Entdeckung Nummer 1, Enzo Fernandes. Ist auch in meinem Mittelfeld. Ja. Also,
gegen Saudi-Arabien hat er noch gefehlt.
Genau.
Und dann, als er kam, ging es. Ja.
Bei Enzo ist es quasi so ein bisschen stellvertretend für das Duo oder für das Trio De Paul, McAllister, Enzo. Ich fand die drei als Trio, wie sie Messi den Rücken freigehalten haben, wie sie drei so Spieler, die nicht so auf dem Zettel von jedem sind, was die rausgehauen haben. Die haben im Verbund Argentinien, finde ich, ins Finale geführt. Mhm. Und Enzo habe ich so quasi stellvertretend für dieses Trio gewählt. Mhm. Also Vierer, Mittelfeld, Amrabat, Bellingham, Griezmann und Enzo Fernandes bei mir.
Ja, bei mir sind es 3 Mittelfeldspiele mit Modric, Amrabat und Griezmann. Und vorne von den, bei dir bleiben da noch 3 übrig. Bei mir bleiben noch 3 übrig und Messi und Mbappé müssen wir wahrscheinlich nicht groß drüber reden, dass die herausragend waren und sind.
Genau.
Ich habe dann aber noch, da ist dann noch bei mir doch noch ein Brasilianer noch rein, Richarlison. Ich hätte auch nur über Giroud noch nachgedacht, aber irgendwie war für mich Richarlison einfach der bessere Spieler und Giroud hat halt, ist halt mehr der Verwerter vielleicht gewesen. Und Richarlison das ein oder andere schicke Türchen gemacht, auch wenn es am Ende nur 3 waren. Ich glaube, Giroud steht bei 4 Treffern. Oder hast du den?
Also ich habe mich gegen Giroud entschieden. Ich habe mich übrigens jetzt im Nachhinein, fällt mir auch auf, auch gegen Bruno Fernandes entschieden. Den hätte man auch im Mittelfeld wählen können. Ja. Das war auch knapp. Ich hätte beispielsweise auch gerne Angel Di Maria genommen. Da hat es dann für mich deswegen nicht gereicht, weil er, ich glaube, 3 Spiele verletzt verpasst hat. Oder 2 komplett verpasst und beim einen eingewechselt, irgendwie sowas. Also da waren es dann quasi zu wenig Spiele dann. Und jetzt klar, im WM-Finale grandios, aber davor nicht im Einsatz. Auch Di Maria hätte man nehmen können. Und dann, ob man den auf den Flügel stellt oder Mittelfeld. João Felix hat eine gute Runde gespielt. Hätte man vielleicht auch nehmen können, weiß ich nicht. Ansichtssache.
Gakpo vielleicht noch.
Gakpo, genau, hätte man easy auch nehmen können. Aber ich habe mich am Endeffekt für die 2. WM-Entdeckung, finde ich, die man 0 auf dem Zettel hatte, weil man sie nicht mal in der Stammelf auf dem Zettel hatte, entschieden, nämlich für Julian Alvarez von Argentinien. Der seine 5 Tore geschossen hat in, wie waren es?
5 Tore?
Echt? Ja, 4 Tore hat er geschossen, aber was für Tore? Also wirklich entscheidende Tore geschossen, Viertelfinale, Halbfinale, glaube ich. Und weil das eben auch so, ja, weil er aus dem Nichts kam, denn Lautaro Martinez war ja absolut gesetzt. Kein Mensch hätte gedacht, dass Lautaro seinen Stammplatz irgendwie verlieren könnte. Der war entscheidend seit Jahren für Argentinien. Und plötzlich kommt aus dem Nichts Julian Alvarez. Ist ja nicht mal Stammspieler bei Man City, weil der Erling Haaland ihm vor der Nase sitzt. Ja. Und deswegen, den hatte man so null auf dem Schirm, dass der hier, und er hat mich auch begeistert mit seiner Art und Weise, ne? Dieses giftige, dieses bissige Anlaufen, voller Selbstvertrauen, unbekümmert, haut alles raus. Deswegen habe ich mich für Julian Alvarez entschieden, weil ich bin ein großer Fan von dem Spieler. Spielt leider beim falschen Verein, muss man sagen. Also
nicht.
Ne? Bei den Scheichmillionen von Man City.
Ja, passt schon. Ja. Also Alvarez geil, aber wie gesagt, auch Enzo, De Paul haben mich sehr beeindruckt bei dieser WM. hätten es da schon auch reingepasst. Okay. Ja, Leute, könnt ihr damit leben mit diesen beiden Formationen? Feedback wie immer gerne via Social Media oder wenn ihr meint, nein, ein Richarlison hat da nichts zu suchen oder doch ein Bruno Fernandes muss rein, schreibt uns da gerne. Zum Abschluss, bevor wir langsam Richtung La Liga wieder kommen, was hier Tiki-Taka ja eigentlich behandelt, habe ich noch ein bisschen das Thema Katar generell nochmal die WM. Es war für manche vielleicht sportlich die beste aller Zeiten, aber natürlich nicht mit dem vielen drumherum und weil vieles einfach auch fake war. Also das gab noch eine Sache, die mir jetzt erst vor ein paar Tagen, was ich gelesen hatte, von wegen, dass teilweise sogar der Rasen angemalt worden sein soll oder dort, wo kein Rasen mehr war, um einfach da so ein bisschen das Bild zu erhalten, ne, alles wunderbar und blühende Landschaften hier und so weiter. Es gab teilweise gekaufte Fans, Influencer-mäßig, dass dort einfach so viel Fake für mich war. Neben all diesen ganzen anderen Themen, von wegen, als Jude hast du es vielleicht nicht ganz so schön, als Schwule, als Lesbe, was auch immer. Kaum Pressefreiheit eingeschränkte, dass teilweise die Apps der Fans überwacht wurden. Korruption natürlich vor dem Turnier. Die FIFA sagt selbst, das Turnier wäre klimaneutral. Ja, am Arsch, ihr habt irgendwie riesige Stadien hingebaut, aber messt jetzt nur diese 30 Tage statt irgendwie die ganzen Jahre, um das mit in die Klimabilanz zu ziehen. Ein kleines Land, Infrastruktur, Fans mussten täglich ein- und ausgeflogen werden. Dann haben wir noch gar nicht die toten Arbeiter oder die restlichen Arbeitsbedingungen und haben Kafala-System erwähnt und so weiter und vieles mehr. Aber eben diese ganze Fake-WM bleibt mir da einfach in Erinnerung, wie dann auch noch bei der Pokalübergabe die beiden Herren da noch sich besonders in den Vordergrund stellen wollen und dann achtmal Messi erklären, oh, du gehst jetzt da rüber, ne, und guck gleich nochmal hier in die Kamera und schau nochmal hier.
Ekelhaft, ja. Boah.
Super cringe, ey.
Boah, cringy. Auch übrigens Macron, wie er da partout minutenlang Mbappé hätscheln und tätscheln musste und trösten. Ja, okay, ein Wort ist ja, wäre ja das eine, ne? Kurzen Klaps und, aber der stand ja minutenlang am Rasen und umarmt ihn und alles und Mbappé will nur seine Ruhe und Macron hört nicht auf und auch bei der Siegerehrung dann geht er nochmal hin. Das war auch schon so cringy. Also auch komisch, ne? Überleg mal, ja, Deutschland kommt ins WM-Finale, da steht dann Thomas Müller und dann wird er da von Scholz umarmt am Rasen oder so. Oder wie habe ich es auf Twitter gelesen, stell dir vor, in den USA wäre zum Beispiel LeBron James, würde die NBA-Finals verlieren und dann kommt Joe Biden und umarmt ihn 2 Minuten lang. Das ist total komisch. Einfach sehr seltsam, sehr suspekt. Also das war auch cringy und ja, was Infantino da gemacht hat, da merkst du halt auch, wie der auch dieses Scheinwerferlicht liebt und natürlich will er auf jedem Foto zu sehen sein neben Messi.
War das Stars. Pfui. Für ihn die größte WM aller Zeiten. Spektakulär, ein Feuerwerk. Ja. Sein Plan, die Pläne von Katar und auch von der FIFA sind aufgegangen. Hier tolle Glanzfotos und alles bling bling und alles wunderbar. Die ganze Welt hat zugeschaut mit 4 Milliarden Leuten oder so weiter. Ich glaube, in Frankreich die TV-Quoten waren zwischenzeitlich bei 24 Millionen. Am Ende beim Elfmeterschießen sogar bei 29 Millionen, hatte ich heute im Radio gehört. In Deutschland sah das natürlich die TV-Quoten ein bisschen anders aus. Da gibt es einen Artikel mit Aussagen vom ZDF-Intendanten Norbert Himmler, der vor dem Finale schon gesagt hatte, wir stellen eine etwa 30-40% geringere Sehbeteiligung zu vergleichbaren Turniere der letzten Jahre fest. Ja, und das sah jetzt dann beim Finale, das was ja in der ARD lief, aus wie 13,8 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen. Der Marktanteil von 53%, also auch das nicht so, wie das sein könnte. Da hat man auch schon mal die 20 Millionen locker geknackt in den letzten Jahren. Aber das sind dann eben auch nur die Zahlen aus Deutschland, wo natürlich auch irgendwie das deutsche Interesse überschaubar war aufgrund der Nationalmannschaft, aufgrund Winter und müssen wir uns nichts vormachen, dass in Argentinien es fast jeder gesehen hat und im Rest der Welt mit irgendwie 4 Milliarden Zuschauern ist das natürlich auch so der Fall und da ist eben der Plan, wie gesagt, von FIFA und Katar aufgegangen und das ist dann eben das Thema Sportswashing, wenn hier Infantino und der Emir da sich so nochmal inszenieren und nochmal hier bling bling mit in die Kamera rein lächeln und Messi gar nicht gehen lassen wollen. Das ist eben das Thema, wie der Sport benutzt wird, um da irgendwie der Welt den Anschein zu machen, hier ist alles wunderbar, hier ist alles gut und ja, was dann ablenken soll von den vielen anderen schlechten Themen, die es sowohl in Katar als auch bei der FIFA, diesem korrupten Haufen gibt.
Naja. Ja und wie nennt man das? Die Zuspitzung des Ganzen war ja dann diese Robe, die sie eben dann umhängen. Ich verstehe schon, dass das nicht jedem gefällt, auch wenn das natürlich die größte Ehrung, glaube ich, ist, die man im Katar oder in diesem arabischsprachigen Raum einer Person machen kann, ne? weil die ja so sowas Besonderes ist, diese Robe. Halten ja, ich glaube, nur historische Krieger, die Schlachten überlebt haben, und Adlige oder irgendwie sowas dürfen das Ding umgehängt bekommen. Also es war ein Symbol, aber just im wichtigsten Moment, wo der um die Welt geht, nämlich wenn er den Pokal bekommt, in die Höhe reckt, dass er dann diese Robe trägt. Hat ein bisschen Geschmäckle, um ehrlich zu sein.
Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, Messis Instagram-Profilbild, und wenn du es, falls du es hier erkennst, er hat das Foto mit dieser Robe, was auch immer, ist nicht zu sehen auf seinem Profil, sondern nur wie er alleine den Pokal hochhält. Also
ja. Es gab auch sehr viel einen Überblick über die Presse, Headlines, die Aufmacher, die Bilder, und auf sehr, sehr wenigen ist die Robe zu sehen, weil sich sehr viele Journalisten dafür entschieden haben, ein anderes Bild zu nehmen. Zum Beispiel, wo er den Pokal tätschelt oder wo er von Kuchen Agüero auf den Schultern getragen wird oder wo er den Pokal in die Luft hält inmitten seiner Mitspieler. Es kommt nicht von ungefähr, dass sehr, sehr wenige Medien dieses Bild mit der Robe gewählt haben, obwohl es ja eigentlich normalerweise aus journalistischer Sicht ja das Bild schlechthin ist, nämlich der Moment, wo er genau den Pokal in die Höhe stimmt. Also man sieht schon auch, ne, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Ja. Man hätte ein Bild mit dieser Robe vorher machen können oder nachher, also auf Podium hinstellen, Foto machen und dann Robe aus und dann kriegt er den Pokal oder so. Aber just diesen Moment nehmen ist ein bisschen ja so die Zuspitzung des Sportwashings quasi in einem Bild, finde ich. Hat so die Verkörperung des Ganzen. Hat ein bisschen zum Turnier gepasst, ja.
Wir drehen langsam zu La Liga, denn da waren ja jetzt nicht nur das Finale, auch so das Halbfinale, doch roch sehr nach La Liga. Also generell die Statistik jetzt, woher die Spieler alle kamen. Bis zum Halbfinale war England natürlich die führende Liga, wo die meisten Spieler rauskamen, 159 aus der Premier League. La Liga war dahinter auf Platz 2 mit 85 abgestellten Spielern. Dann im Halbfinale waren es 22 La Liga-Spieler vor der Premier League mit 16 Spielern. Und jetzt, wenn wir so aufs Finale schauen, hey, da hat ja Molina gespielt, dann wurde Montiel eingewechselt, Acuña eingewechselt, DePaul hat ein Riesenturnier gespielt, auf der anderen Seite Koundé, Camavinga, Tchouaméni, Dembélé, Griezmann. Oho, ist doch La Liga ziemlich gut vertreten. Und allein eben FC Sevilla und Atletico hatten jeweils 5 Spieler im Halbfinale, eben auch noch ein paar Marokkaner. Es gibt uns doch Hoffnung, dass La Liga doch irgendwie noch eine Daseinsberechtigung hat, das jetzt hart gesagt von jemandem, der hier sich als La Liga-Experte schimpft, aber irgendwie hat mich das gefreut, mal positive Zahlen über La Liga zu lesen.
Ja, vom drittletzten Spaniens sind 3 Weltmeister. Sevilla.
Sevilla, ne? Ja. Wow. Ja.
Acuña, Molina und wen habe ich jetzt vergessen?
Montiel.
Montiel, genau.
So. Molina ist natürlich...
Molina ist... aber irgendjemand habe ich noch vergessen. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich habe ein Bild gesehen von 3 Sevillanos. Keine Ahnung, wen ich gerade vergesse, ist auch wurscht. Ja. Auf jeden Fall ja ein bisschen kurios. Und auch DePaul, was hat man ja eh schon besprochen, was der für eine grandiose WM spielt. Kann sich Cholo auch mal hinterfragen, ob er ihn so richtig einsetzt oder so richtig emotional zu packen bekommt, den Kollegen, weil... Ja. Was das für ein Monster ist, hat man bei der WM gut gesehen.
Gilt ja für viele Atletico-Spieler, ob das ein DePaul war, Felix natürlich, genau. Der aufgeblühte Griezmann so gesehen auch nochmal, die irgendwie, wenn sie mal gelassen werden,
ja gut, besser, oder? Griezmann wird ja wenigstens, kommt ja eigentlich gut zurecht unter Cholo, wenn er den spielen darf, wenn er den vor der 60. aufgestellt wird. Mittlerweile geht's, aber ging ja auch nicht immer, ne? Dann haben sie sich ja auch ins eigene Fleisch geschnitten. Also ja, da kann Atletico das ein oder andere überdenken für die Rückrunde, ja.
Ja, aber jetzt eben speziell der FC Sevilla und auch Atletico, da wird schon auch viel Freude sein, dass so viele Spieler noch lange vertreten waren bei der WM und dann auch teilweise mit dem Titel zurückkehren. Aber im Gegensatz zu Real Madrid und Barca, die ja erst Ende des Jahres in der Liga spielen, haben Atletico und Sevilla jetzt noch Pokalspieler. Also es geht ja schon am 20. Dezember weiter in Spanien mit der Copa del Rey. Es gab ja schon eine erste Runde, wo jetzt außer, wer war das, Cadiz und noch irgendwer, nur 2 La Liga-Clubs ausgeschieden sind. Sevilla trifft am 21. Dezember auf Juventud de Torremolinos und Atletico ist bei CD Argentero. Wenn da jetzt eben noch so viele Spieler so lange bei dem Turnier dabei waren, logisch, dass da jetzt noch nicht alle integriert sind, aber eben jetzt für DePaul beginnt ja jetzt erst der Urlaub. bin ich da mal gespannt, ob es da nicht ein paar Überraschungen, Ausrutscher geben könnte. Ich glaube, Atletico hatte jetzt nur ein Testspiel, das haben sie mit 4-2 gegen Ponferradina gewonnen. Sevilla hatte 1-1 gegen Monaco, 1-0 Sieg gegen Benfica und dann noch gegen Volendam 7-0. Also ich bin jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie bei der Copa del Rey, ob da das Favoritensterben ausgeht. Wer sich jetzt fragt, warum sind Real und Barca auch nicht dabei? Betis und Valencia sind auch nicht dabei, weil diese vier Supercopa-Teilnehmer in den ersten beiden Pokalrunden noch aussetzen. Die haben da eben dann zwei Spiele mehr, was sie sich in der Copa del Rey sparen. Deswegen ist das so, aber ja, Copa del Rey geht weiter und wie gesagt, könnte doch ein paar Ausrutscher geben.
Nicht. Also auch emotional, mental geht da gar nichts weiter. Unabhängig davon, dass Barca gar nicht im Einsatz ist. Ja. Mir steht der Sinn gar nicht nach La Liga und nach irgendwas. Ich will jetzt Fußballpause, Kollege.
Ja? Du hast ja auch jedes Spiel gesehen, oder hast du es nicht durchgezogen?
Ich hab jedes Spiel gesehen, aber leider nicht jede Minute jedes Spiels. Unglücklicherweise hatte ich Weihnachtsfeier vom Fußballverein am Samstagabend und deswegen konnte ich das Spiel um Platz 3 nicht komplett zu Ende schauen, sondern ich musste unterbrechen. Also ich habe bis zur, ich glaube, 70. gesehen, dann musste ich außer Haus, da musste ich zum Bahnhof, musste ich in die Straßen, S-Bahn steigen, jetzt pass auf, und bei uns in Nürnberg am Hauptbahnhof ist eine Sportsbar oben, falls, ich weiß nicht, ob du das weißt, oben, wo der Burger King ist, da geht es doch so rum.
Doch.
Und da ist eine Sportsbar, weil meine S-Bahn, ich hatte noch 10 Minuten, bis die kommt. Nein, das war 18 Uhr oder was. Aber ich hatte noch 10 Minuten, deswegen konnte ich quasi die Nachspielzeit des Spiels Marokko-Kroatien dann dort noch schauen. Also zumindest das Spiel zu Ende geschaut.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Mir fehlen quasi 20 Minuten dieses Spiels. Und das sind die einzigen 20 Minuten, die mir fehlen bei der kompletten WM. Ansonsten hätte ich jedes Spiel von Minute 1 bis Minute whatever gesehen. Also nicht ganz jedes Spiel geschaut, komplett über die volle Zeit.
Okay,
aber,
krass.
Aber du merkst schon, ne? Fußball-Overkill, WM-Overkill im Hause Troika. Und deswegen brauche ich jetzt Pause vom Fußball, Herr Kern. Ich will nicht La Liga. Ich will 3 Wochen nichts sehen und hören von Fußball jetzt. Ich brauche Auszeit. Ja?
Das wird schwierig, Kollege, das wird schwierig. Gut, Weihnachtspause haben wir natürlich ein paar Tage, aber in Spanien wurde ja generell gespielt. Also die zweite Liga hat ja in Deutschland, in England pausiert, weil wahrscheinlich viele Nationalspieler auch dort waren. In der zweiten Liga ging es ja weiter in Spanien. Und jetzt eben, wie gesagt, Copa del Rey. Ab morgen schon, Dienstag, wir nehmen hier Montagabend auf, geht es in der Copa del Rey weiter. Und dann eben um den 29., 30., 31. Dezember dann auch in La Liga. 15. Spieltag, es geht direkt weiter mit Girona gegen Rayo und Betis gegen Athletic, da an dem Donnerstag. Real spielt dann am 30. in Valladolid, Stadion, was ich ja erst besucht habe. Barcelona, ihr habt das Derby ja direkt am 31. am Silvestertag um 14 Uhr. Aha.
Ist mir egal.
Gucken, wer danach
ist mir egal. Ich will nichts davon wissen. Ist mir wurscht, lasst mich in Ruhe. Ich brauche 3 Wochen Pause, Urlaub vom Fußball. Tatsächlich geht es knackig weiter. Ja. So gesehen ja übrigens für Barca vor allem, um mal kurz sachlich zu werden, ein kleiner Segen, dass die Spanier so früh rausgeschieden sind im Achtelfinale, denn heute am Montag sind die letzten WM-Fahrer, nämlich 5 Spanier zurückgekehrt, also Pedri, Gavi, Busquets, Alba und Ferran Torres, Lewandowski, Ter Stegen etc. sind schon seit ein paar Tagen im Training, Christensen, also da zumindest, ne, kann man sich jetzt, was sind es, 10, 12 Tage da in Ruhe aufs Derby vorbereiten.
Fehlen natürlich noch ein Koundé, Dembélé und so, aber Real fehlen noch.
Aber es sind Spieler. Ja dann nur 2, die fehlen, ne? Ja. Die Spanier.
Ist sonst keiner mehr?
Nee, nur die beiden. Waren die WM. Ich meine nur die. Vergesse ich jemanden? Frankie war natürlich mit Memphis im Viertelfinale auch nur.
Ja. Also bei Real sind es aktuell 15 Spieler, aber die anwesend sind, 8 fehlen und am Dienstag kommen die Spanier, die beiden zurück und dann eben die
Finalisten ganz spät. Ja, aber zumindest die beiden Holländer müssten ja locker auch recht, also sie müssten ja auch jetzt, weiß ich nicht, Donnerstag oder wann auch immer, dann zurückkehren, das ist ja genug Zeit. Also nur bei den beiden Franzosen ist, ne, das könnte noch dauern oder ich könnte mir anders gesagt sogar gut vorstellen, dass die das Derby verpassen.
Ja, ja, bestimmt.
Aber ansonsten, ja, wie gesagt, da zumindest fast volle Kapelle bei Barca fürs Derby. Also sportlich gesehen war das dann vielleicht ein kleiner Segen, dass die Spanier so früh heim sind.
Ja, so gesehen, ja. Mich hatte eh auch ein bisschen gewundert. Die Nicht-WM-Fahrer wie Kroos und Co., die hatten 3 Wochen Urlaub und jetzt die WM-Fahrer, die auch früh ausgeschieden sind, wie die Belgier, Rüdiger ist schon zurück, die hatten nur so 10, 12, teilweise 14 Tage, also rund eine Woche weniger Urlaub. Ja, Hauptsache Urlaub, Hauptsache mal abschalten können, aber dann eben nur teilweise zwei Wochen. Bin ich mal gespannt, ob die dann direkt wieder jetzt auch mental und physisch wieder noch voll bei Kräften sind, wenn es da weitergeht in der Liga. Das haben ja Ancelotti und Co. schon oft vor dem Turnier gesagt, von wegen, das wird eine kuriose Saison. Wir müssen danach, nach der WM schauen, wer wie zurückkommt. Immerhin bei Real Madrid ist Benzema wieder einsatzbereit. Das war dann doch eher nur eine kleine Verletzung, weswegen er von der französischen Nationalmannschaft abgereist ist. Hat ja auch heute an seinem Geburtstag sein Nationalmannschaftsende oder Rücktritt bekannt gegeben. Auch großes Geschmäckle. Merkt man schon, dass da wohl es auch nicht mehr ganz so rosig war. War wie gesagt wohl nur eine kleine Verletzung, also er hätte noch spielen können, gehört ja offiziell auch noch dem Kader an, bla. Aber er wird dann zumindest wieder spielen und hoffentlich auch diese Pechsträhne mit seinen vielen Wehwehchen jetzt mal hinter sich gebracht haben. Und alles andere muss man wirklich abwarten, wie die Spieler zurück sind, wie sie dann drauf sind. Und das gilt ja dann auch eben bei Atleti, bei Sevilla, wo die viele andere Nationalspieler aus Marokko auch sind, also die sich ja auch teilweise komplett verausgabt haben. Also auch ein En-Nesyri hat wieder getroffen, auch so ein Spieler, wo man sagen muss, im Verein läuft es so auch gar nicht, aber dann in der Nationalmannschaft auf einmal blühen die komplett auf und Bono auch ziemlich gut gewesen natürlich. Mal schauen, wie es da weitergeht. Hast du noch was zum Zurückkehr in Spanien?
Aber eine galante Überleitung. Mal schauen, wie es weitergeht. Apropos, wie geht's denn bei uns weiter,
Herr Kahn? Bei uns gibt es noch ein etwas unter den Baum mit Sonderfolge für unsere Patreons. Wir haben uns was überlegt, was Besonderes, was wir schon immer auch mal machen wollten. Weil wir jetzt ja einige Stadien schon gesehen haben, jetzt kommt endlich die Folge mit eben den besten Stadien, besten Städten so und da haben wir verschiedene Rankings oder Kategorien zu uns zu überlegt, wo wir eben die ganzen Stadien, wo wir schon waren, ob das in Bilbao war, in San Sebastian, viele, viele dabei, da werden wir eine Sonderfolge jetzt die nächsten Tage aufnehmen und das dann vermutlich noch so am 24. oder so veröffentlichen, aber eben nur für unsere Supporter, nur auf patreon.com/tikitaka-podcast, dort gibt es eh schon jede Menge Sonderfolgen, die auch ziemlich zeitlos sehen, sprich, wer sich jetzt anmeldet, kann auch die gerne noch anhören, weil da sind auch viele generelle, normale, zeitlose Fragen dabei. Und ja, das wollen wir jetzt aufnehmen mit verschiedenen Kategorien. Was hat man da, Alex, alles?
Ja, also wir machen ein Stadion-Ranking von unseren Stadien, in denen wir waren. Vergleichen das schon mal, weil du warst in sehr vielen Stadien in Spanien und ich habe das auch mal gemacht. Die treue Zuhörer wissen ja, ich war allein jetzt im Herbst in Sevilla, in Valencia unter anderem und da habe ich mir überlegt, welche Stadien hast du denn alles schon gesehen? Und dann ist mir so eingefallen, das wäre doch interessant, dann Stadion-Ranking zu machen. Also welches Stadion am Ende quasi ich am besten finde in Spanien und du am besten findest. Und um das ein bisschen zu quantifizieren oder ein bisschen seriöser zu machen, subjektiv bleibt es ja sowieso, ist ja klar, aber ein bisschen, dass man es greifen kann, wenn wir uns überlegt, ja, wir machen verschiedene Kategorien. Also wir kategorisieren unter anderem eine Sache, die man bewerten kann, ist Optik, Architektur des Stadions, also wie sieht diese Schüssel aus, dann wie ist so das Ambiente im Stadion, also das eine ist, wie ist es von außen, aber dann wie ist es im Stadion selbst, wie ist die Lage in der Stadt, also liegt das Stadion irgendwo ab vom Schuss oder ist es direkt am Meer oder ist es im pulsierenden Stadtzentrum, ne? Das sind so die Kategorien, die wir uns überlegt hatten, das klabustern wir in Ruhe dann in dieser Folge aus und dann vergeben wir Punkte in diesen Kategorien und dann die Gesamtpunktzahl. Danach erstellen wir quasi ein Ranking, wahrscheinlich Top 10, denke ich mal, Ranking. Und dann sehen wir mal, welches Stadion da bei uns wo landet, bei mir und bei dir. Also so objektiv wie möglich versuchen wir das abzuhandeln. Also ich freue mich sehr auf die Folge. Sehr, sehr spannend. Ich habe für mich das noch nicht durchgespielt bisher. Von daher bin ich da sehr gespannt, wo ich da lande, welches Stadion bei mir wo landen wird, wie das bei dir ist.
Gute Frage, ne?
Schöne Sache. Also wie gesagt,
dass Bernabéu da oben dabei ist. Ja.
Genau. Von daher bin ich gespannt. Wie gesagt, die Folge wird unterm Weihnachtsbaum liegen für alle Supporter, für alle Patrons. Deswegen, wer Bock hat, uns zu supporten, uns zu unterstützen und diese Folge dann anzuhören, patreon.com/tikitaka-podcast. Link in der Description, ihr wisst, wie es läuft. Und genau, dann gibt es da eine schöne Sonderfolge, auf die ich mich persönlich jetzt wirklich sehr freue. Ich habe da echt Bock drauf. Ich bin gespannt, weil ich erwarte natürlich, dass du dir irgendwie dein Bernabeu auf Rang 1 hin mogelst. Ja.
Mal schauen. Ich sage ja schon mal, das optisch Attraktivste ist ja für mich ein anderes. Aber das kommen ja, deswegen kommen ja noch die anderen Kategorien dazu.
Also ich habe es ja noch nicht durchgespielt. Ich habe das Ranking so noch nicht gemacht. Das mache ich dann jetzt erst die Woche. Aber ich glaube auch, ich habe das Bauchgefühl, dass das Bernabeu bei mir hoch, weit oben
war. Ja, hoch, ja klar.
Ich versuche es zu vermeiden, aber es ist schon...
Vor allem, weil du schon Klassikosiege von Barca dort erlebt hast. Also,
gut, aber da war die Stimmung ambient in der Linie nicht so toll. Da war ja Totenstille. Ne? Von daher mal gucken. Also du merkst schon, da gibt es vieles zu diskutieren. Mhm. Wir werden die Stadien auch aufzählen. Ich bin mal gespannt, wer mehr spanische Stadien von uns hat. Oh. Ich glaube du, aber es könnte sein, dass ich mehr Top-Stadien habe. Das also von sein. Erstligisten, von historischen Traditionsclubs, da könnte ich vielleicht mehr haben. Könnte ich mir vorstellen. Also, pickepacke volle Sonderfolge für Patreons gibt es unter dem Weihnachtsbaum.
Ja, genau, das kommt, da könnt ihr euch schon mal bei Patreon anmelden. Und zum Abschluss wirklich nur noch das Letzte, wir hatten ja die letzten Folgen immer noch das Thema hier Spotify Wrapped, da war ja bisher immer noch, ist Thomas aus Wien der Führende mit seinen 2657 Minuten, jetzt kommen natürlich noch ein paar dazu von dieser Folge. Uns hatte aber noch Matthias aus Tirol geschrieben, der hat zwar in Anführungszeichen nur 2546 Minuten, Respekt, er schreibt aber dazu: Ich bin auch junger Papa, unsere Große ist 2 Jahre, unser Kleiner 8 Monate und habe schon sehr viele lange Nächte mit Kind auf dem Arm und euch im Ohr verbracht. Danke also auch für die Ablenkung. Oh. Ja, Matthias, dann wer weiß, wann du uns jetzt anhörst. Also halte durch, es macht ja Spaß, es lohnt sich, es ist ja auch was Schönes, aber ja, manchmal nervt das auch und dann kann ein Podcast, glaube ich, nicht ganz schaden. Viel mehr Tipps habe ich da aber auch nicht, das übernimmt dann doch irgendwie bei uns meistens Stefanie und ich gehe dann eher nochmal spielen mit ihm und mache ihn so müde und wirbel mit ihm rum und dann wird Louis irgendwie automatisch schwindlig und müde und dann klappt es meistens. Aber ja, danke für das Feedback. Gut. Okay, dann haben wir es tatsächlich über eine Stunde, hätte ich nicht gedacht, dass wir den werden.
Gab ja viel zu besprechen, ne?
Wir haben die GOAT-Frage geklärt jetzt. Und
die haben nicht wir geklärt, die hat der GOAT höchst selbst geklärt mit seiner WM. Ja, Lionel Messi hat sich gekrönt. Ich gehe weiter ein paar Artikel aufsaugen, gibt viel zu lesen. Für mich, ich inject's in meine Venen weiterhin, den Argentinien-Triumph. Also da gibt es wirklich schöne Artikel. Du wirst
weiter das Muchachos-Lied vor dich hin.
Ich werde das tatsächlich jetzt, sobald wir hier auflegen, werde ich sofort wieder abspielen. Um ein bisschen noch zu schwelgen. Also du merkst schon, mir geht's gut.
Sinne. Dann hat das Ganze ja auch was Gutes. Also, ja, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Das war unsere 162. Folge. Und an Weihnachtsbaum kommt da eben noch eine Sonderfolge. Nur auf Patreon, meldet euch schon mal an. Und dann, ja, hören wir uns irgendwie um den Jahreswechsel. Mal gucken, was in der Liga da passiert. Oder ob Atleti Sevilla nicht auch ausscheiden aus der Copa. Auf jeden Fall, schöne Zeit noch. Hallo Madrid.
Und frohe Weihnachten vor allem an alle Hörer. Wir sprechen uns ja davor, aber alle Zuhörer, alle Supporter, die uns die Treue halten, weiterhin frohe Weihnachten, schönes, besinnliches Weihnachtsfest und dann auch guten Rutsch höchstwahrscheinlich. Also alles Gute euch.
Bis zum nächsten Mal.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.